Ich habe den Text mehrmals gelesen und das werden wir auch gleich gemeinsam tun. Vielleicht vom letzten Mal, kurze Erinnerung, können wir uns noch erinnern. Jakob, der nannte drei Dinge, die er besonders betont hatte. Einmal war das ihr müsst mir helfen, ich habe nichts, wo ich da reingucken kann, nur die Bibel. Das zweite war, das bezog sich auf die Gaben, die Gott gibt. Könnt ihr euch noch erinnern? Diese 2,5 Stämme, die im Ostjordanland das Land bekommen wollten. Eigentlich war das nicht so von vornherein geplant. Die Landverteilung für Israel sollte im Westen vom Jordan stattfinden, aber die haben da die wollten das Land haben und das hat aber nicht auf die Dauer gehalten, aber Gott ist mit denen mitgegangen. Und der Gedanke, den Jakob nannte, war einfach, wir sollen uns mit dem begnügen, was Gott uns gibt und nicht unbedingt eigene Wege gehen, obwohl Gott auch ein weites Stück des Weges auch mit uns mitgehen kann, auch dann, wenn wir eigene Wege gehen. Aber oft müssen wir die Folgen dann selber tragen. Auf den ersten Gedanken komme ich jetzt nicht. Der dritte Punkt war der mutmachende Kaleb. Könnt ihr euch erinnern? Der mutmachende Kaleb aus dem 14. Kapitel. Und da werden wir jetzt ansetzen. Vielleicht nochmal für die jungen Menschen, die doch nicht immer am Freitag dabei sein können. Ihr habt eure Teenie-Stunden genau zu der Zeit. Wir sind im Buch Josua. Ihr habt das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, die Ereignisse, die in diesem Buch beschrieben sind. Und hier geht es ganz einfach darum, dass Gott dem Volk Israel ein Land versprochen hat, das Land Kanaan, was mit Völkern bevölkert ist, aber Gott hat ihnen das Land versprochen. Und jetzt sind sie dabei, dieses Land Kanaan einzunehmen. Natürlich schwirren sofort Fragen in unseren Köpfen, wie geht das? Die Menschen wohnen da und wie kann man denen das Land wegnehmen? Bedenken wir, das war Gottes Gebot. Gott hat es so gesagt und Gott sagte zum Volk Israel, ich gebe euch dieses Land, wo Milch und Honig fließt, bildlich natürlich, ein sehr fettes Land. Es stört, Kinder, es stört hier vorne, ja? Könnt ihr ein bisschen ruhiger sitzen. Ein Land, was vor Milch und Honig fließt, das war im Bilde gesprochen. Aber Gott sagt, ich gebe euch dieses Land nicht, weil ihr so gut seid, nicht, weil ihr so ein besonderes, großes Volk seid, sondern ich gebe euch dieses Land, weil die Sünde unter den Völkern in diesem Land, die hat ein Übermaß genommen. Das ging so weit, dass diese Menschen in diesem Land Kanaan, die haben ihre eigenen Kinder geopfert. Die haben Schlangenkult praktiziert und viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht so nennen will, ja, was völlig gegen die Gebote Gottes war. Und Gott sagte, das Maß eurer Sünde ist voll. Nun nutzt Gott das Volk Israel als sein Werkzeug, um diese Völker zu bestrafen und sie aus diesem Land zu vertilgen. Das ganz einfach so gesagt. Doch wenn bei uns viele Fragen überbleiben, wir müssen diese Fragen bei Gott belassen. Gott ist der Herr, er tut, wie er das meint und Gott ist ein Gott, der Sünde straft und die Strafe für Sünde wurde heute schon, ich glaube Jörg hat das genannt, ist der Tod und das bleibt so und unsere einzige Chance ist Jesus Christus, der Leben bringt. Und jetzt sind sie dabei, das Land einzunehmen. Völker, die völlig dem Volk Israel, diesem Sklavenvolk, überlegen waren, sowohl in den befestigten Städten, so auch in der Waffenhandhabung und so weiter. Aber Gott sagt zu ihnen, ich gebe euch das Land, ihr sollt das nur einnehmen. Ich habe euch dieses Land Kanaan gegeben und ihr sollt das einnehmen. Und alles das, wo euer Fuß hintreten wird, dieses Land wird euch gehören. So hat Gott versprochen. Und jetzt sind sie dabei, ab Kapitel 13 dieses Land, was zum großen Teil eingenommen wurde, unter den einzelnen Stämmen Israels zu verteilen. Das war so die kurze Wiederholung und da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir lasen, dass sie ein Los geworfen haben. Es waren ja 12 Stämme, denen das Land zu verteilen galt. Und sie haben ein Los geworfen und dementsprechend, aber auch entsprechend der Größe der Stämme, denen Land zugeteilt. Da wollte ich jetzt nicht länger stehen bleiben. Aber jetzt zu Kaleb kommen. Zu Kaleb, diesen Mann Gottes, der eine lange Geschichte hinter sich hat. Vielleicht ein paar Verse, die wir gemeinsam lesen, aus Josua Kapitel 14, Abvers 6. Lesen wir zusammen. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn des Jephune, der Kenisiter, sagte zu ihm: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh-Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Was Josua später wiederholt in Vers, da schwor Mose, Vers 9, am demselben Tag: Wenn nicht das Land, auf dem dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Dieses zweifache, du bist treu Gott nachgefolgt. Vielleicht blenden wir kurz zurück und gucken uns kurz dieses Ereignis an. Was ist damals passiert? Das Volk Israel ist innerhalb kurzer Zeit aus Ägypten aus, die sind ausgezogen, ich weiß nicht, wie viele Monate sie unterwegs waren, und nun stehen sie, Kadesh-Barnea ist eine Stadt sehr südlich von Israel, in der Wüste gelegen, und nun sind sie kurz davor, das Land Kanaan einzunehmen. Und in 4. Mose 13 wird das genau beschrieben, wie das vor sich herging. Und dann sagte Gott, und auf Gottes Gebot wurden 12 Kundschafter, ein Mann pro Stamm, wurden ausgesandt, um dieses Land zu erkundschaften. Es werden die Namen genannt von jedem dieser 12 Männer. Es ist Gott sehr wichtig, diese Menschen ganz genau zu nennen. Sie ziehen durch das Land. Wenn wir uns die Karten ansehen würden, machen wir heute nicht, dann sind sie durch das ganze Land Kanaan gezogen, fast bis zum Norden und dann wieder zurück. Und als sie zurückkamen, dann sagen sie folgende Worte. Vers 28, 4. Mose 13. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Und so weiter. Und Vers 31, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und diese Männer sagen, wir erschienen uns in den Augen dieser Menschen wie Heuschrecken. Und so waren wir das auch wirklich. Ja? Und sie haben durch diese Botschaft, die auch stimmte, das waren die Enakiter, das waren sehr große, das waren Riesen, beschreibt die Bibel sie. Und diese Menschen, diese Kundschafter haben einfach Angst bekommen. Und nur Mose und Kaleb, die sagen Folgendes: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen, es uns geben, ein Land, das voll Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist vor ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Mit uns ist der Herr, nicht mit ihnen. Lasst uns doch in dieses Land einziehen. Und was geschieht? Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Dieses, die, das Herz des Volkes war durch diese richtige Information dieser 10 Botschafter, aber ohne dass sie Gott damit hineinnahmen, ohne den Glauben an Gott. Das war eine richtige Information. Aber das Volk, das Herz des Volkes war so verzagt, wörtlich heißt das, es zerfloss wie Wasser. Es zerfloss. Es blieb nicht im Gefäß das Herz, sondern es zerfloss. Sie hatten keinen Mut mehr. Und als Kaleb und Josua sagte, lass uns doch auf Gott vertrauen. Er ist doch unser Schutz. Lass uns doch glauben. Er hat doch gesagt, er gibt uns das Land. Die Enakiter sind groß, das stimmt. Aber Gott hat doch versprochen. Und das Volk war so verzagt, dass sie steinigen wollte. Und das war die Situation, wo Gott dann eingriff. Und diese 10 Männer wurden innerhalb kürzester Zeit, sind die durch eine Plage gestorben. Aber Kaleb und Josua, die dürften weiterleben. Die lebten. Und Kaleb sagt hier auch in diesen Versen weiter, wenn wir zurückblenden, ich bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und ich habe mein Herz darauf gerichtet, die Antwort gegeben, die in meinem Herzen war. Oder man kann es übersetzen, die ich mir vorgenommen habe. Die Antwort, die ich mir vorgenommen habe. Im Glauben auf Gott, im Glauben auf Gottes Zusagen habe ich mir vorgenommen, ich halte mich daran, was Gott gesagt hat. Und das ist das, was Kaleb zu seiner Treue dazugerechnet wurde. Und er wird hier als treuer Mann bezeichnet. Und Kaleb sagt, Gott hat mein Leben und nun hat der Herr, Vers 10, nun hat der Herr mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Viele Stürme sind über diesen Mann gegangen. Die 10 Männer, mit denen er ins Land gegangen ist, das auszukundschaften, sind alle kurzer Zeit nach dem Trip damals verstorben. Die ganze Generation des Volkes, die 20 Jahre und älter waren, als sie auszogen, sind auch alle in der Wüste gestorben. Aber er sagt, mich hat Gott am Leben erhalten. Auch hier, durch die ganzen Kämpfe in der Wüste, bestätigt er und sagt, mich hat Gott am Leben erhalten. Er hat die Kämpfe überleben können. Und dann Vers 11, und ich bin heute noch so stark, wie es an dem Tag war, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf, als auch um Aus- und Einziehen. Mit 85 Jahren genauso stark wie damals, als er 40 war, wie jetzt uns, die wir über 40 sind, die wir über 60 sind, über 70, über 80 sind. Was geschieht hier? Warum sagt Kaleb diese Worte? Ich dachte, uns kurz in den Römerbrief mitzunehmen, um versuchen, eine kleine Antwort darauf zu geben und ein paar Gedanken über unsere Schwachheiten zu sagen. Römerbrief, Kapitel 8. Jörg, du hattest uns das Kapitel 7 gelesen, einige Verse aus Kapitel 7. Ich bin so dankbar, dass es bei Kapitel 7 nicht aufhört, sondern weitergeht. Und Kapitel 8, das ist der Mittelpunkt erstmal des Römerbriefes und wahrscheinlich, ich würde fast sagen, der ganzen Bibel. Da ist die Lösung gegeben. Wie ist das möglich? In Kapitel 7 beschreibt der Paulus, wie du gelesen hast, wie er gelesen hat, ich versuche es, aber ich schaffe es nicht. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, ich schaue da rein und ich merke, ich schaffe das nicht, ich kann dem nicht wachsen, ich schaffe nicht die Gebote Gottes zu halten, Gott wohlgefällig zu sein. Und die Lösung ist in Kapitel 8 und Gott sagt da, wo die Lösung herkommt. Und die Lösung ist im Heiligen Geist, der in den Menschen lebt, die Gott zu Gott gehören. Denn wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist auch nicht sein, sagt die Bibel hier in diesem 8. Kapitel. Aber was ich betonen wollte, da geht es ja ich wollte über die Schwachheit ein paar Gedankensachen sagen oder über die Vergänglichkeit. Und in Vers 19, im 8. Kapitel, lesen wir, dass die Schöpfung sehr anhaltend wartet darauf, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung, die ganze Schöpfung um uns herum, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die Schöpfung um uns herum, die wartet darauf, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wir sagen oft heute, sagen wir diesen Begriff, die gefallene Schöpfung. Eigentlich ist er nicht korrekt. Es geht um die gefallene Menschheit. Der Mensch ist gefallen. Er hat sich schuldig gemacht. Und als Folge dessen hat Gott auch die vollkommene Schöpfung unter, das lesen wir, unter die Nichtigkeit oder unter die Vergänglichkeit, unter die Schwäche gestellt. Die vollkommene Schöpfung musste auch der Nichtigkeit preisgegeben werden, aber auf Hoffnung hin. Und sie wartet darauf, bis die Offenbarung der Söhne Gottes geschieht. Und was ist die Offenbarung? Vers 23, die Offenbarung ist der Augenblick. Wir lesen diesen Vers. Auch wir selbst, wir warten darauf, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir tragen den Heiligen Geist in unseren Herzen, wenn wir gläubig sind. Und trotzdem warten wir, worauf? Auf die Erlösung unseres Leibes, unseres Körpers. Unser Körper ist noch nicht erlöst. Und er ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, ja dem Tod geweiht. Wenn wir junge Menschen anschauen, da sind die aufbauende Kräfte, die Kräfte des Wachstums noch viel stärker als die Kräfte des Todes in ihnen. Und man merkt, wie frisch sie sind, wie sie wachsen, wie sie vor Kraft sprudeln. Aber dann sehen wir uns, oder wir brauchen nicht weit gehen, wir gucken uns selber an. Wir werden älter und plötzlich kommen komische Streifen im Gesicht. Man merkt, man wird viel schneller müde, Kräfte schwinden und so weiter. Die Schwäche ist da, die Erlösung des Körpers, die steht noch in der Zukunft uns bevor und wir warten darauf mit der Schöpfung zusammen. Und die Schöpfung wartet auch darauf, bis diese Erlösung stattfindet. Und da merken wir, wie verkehrt dieser Gedankengang ist, wenn man uns sagt, wenn du gut genug glaubst, dann wirst du nicht krank sein. Weil Krankheit ist ja nur eine Vorstufe des Todes. Und auch Lazarus, der erweckt wurde, der bekam nicht einen unsterblichen Leib, sondern einen Leib der Vergänglichkeit. Auch Lazarus ist nochmal gestorben. Und wir alle sind in dieser Vergänglichkeit geboren, in dieser Schwäche. Wir alle stehen unter diesem Zeichen des Todes, aber auf Hoffnung. Es wird nicht so bleiben, denn unser Körper wird ein Samen sein für den neuen Körper, den Gott schenken wird. Und wir warten darauf. Unsere Seelen sind erlöst von der Sünde. Wir sind versetzt worden in das Himmelreich, haben wir im Hebräerbrief gelernt. Aber der Körper, der ist noch schwach. Der ist noch vor Krankheiten behaftet. Der ist noch schwach. Bei Kaleb ist hier eine Ausnahmesituation. Es galt für Kaleb noch, das Land einzunehmen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Der Normalfall ist, dass Kräfte schwinden, dass Menschen schwach werden, wenn sie alt werden. Gott sagt, auch alte Menschen können noch grünen, bis sie Alter hinein. Aber wir alle stehen unter dem Urteil des Todes. Und allein aus diesem Grund ist das so unsinnig, der Sünde zu dienen. Und das erklärt Paulus hier. Das ist doch so ein Unsinn. Denn das ist ein Weg des Todes, der Sünde zu dienen. Wende dich zu Gott. Lebe doch im Geist, richte deine Gedanken, deine Ausrichtung des Herzens auf Gott hin, denn da ist das Leben. Kaleb hatte aber noch Kraft, denn er hatte noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und das sagt er hier zu Josua: Du weißt doch, was Gott um deinet und meinetwillen gesagt hatte. Und jetzt sagt er zu ihm: Gib mir doch das Bergland. Du weißt doch, wo das liegt, das Bergland in Judäa, da, wo die Stadt Hebron liegt. Da, wo diese Riesen wohnen, diese Enakiter. Genau darum bittet Kaleb: Gib mir doch dieses Land. Vielleicht ist der Herr mir gnädig und wir können dieses Land einnehmen. Ich wollte kurz hier noch einen anderen Gedanken einblenden. Wir haben das schon in Kapitel 11 gelesen, als die Kriege im Land Kanaan zusammengefasst wurden, das hatte David Scheinberg damals, und der las diesen Vers, dass Josua, der hat die Anakiter ausgerottet aus dem Gebirge, aus Hebron, aus Debir, aus Anab, aus dem ganzen Gebirge Judäa. Und hier, ein paar Verse, paar Kapitel später, lesen wir, dass Josua davon sagt, gib mir doch das Land. Vielleicht wird der Herr mir gnädig sein, dass ich diese Anakiter da vertreiben kann. Ein Widerspruch in der Bibel? Ich möchte einfach zum Wortgebrauch uns Mut machen. Nie Widerspruch an sich gebrauchen, sondern immer ein scheinbarer Widerspruch. Jemand sagte, dunkle Stellen in der Bibel, die kommen nicht aus der Bibel heraus, sondern auch aus unserem Gehirn. Und wir sollten weiter gucken, weiter suchen. Vielleicht gibt es eine gute Antwort darauf. Und jetzt gerade zu dieser Spannung. Josua sagt, dass die Anakiter oder fast das zusammen, Anakiter wurden vertrieben aus Hebron, aus Debir, aus dem Gebirgsland. Und Josua bittet, dieses tun zu dürfen. Kapitel 11 war sozusagen ein Abschluss von den Kriegen, denn am Ende von Kapitel 11 lesen wir, und das Land hatte Ruhe von Krieg. Hiermit greift der Verfasser vor und dem Heiligen Geist gefiel das an dieser Stelle, diesen Sieg über Hebron als schon erfüllt anzusehen und das so niederzuschreiben. Und als Kaleb sagt, gib mir das Land, ich werde diese Städte einnehmen, es kann gut möglich sein, dass er das Land, das Volk angeführt hat. Aber die waren gemeinsam dabei. Und auch nicht Josua alleine hat gekämpft, sondern mit dem Volk zusammen. Und somit ist das eine gute Erklärung dafür. Josua in Kapitel 11, der greift vor und sagt, so ist das. Das Land der Anakiter ist eingenommen worden. Und im Kapitel 14, das wir jetzt betrachten, wird das nochmal wiederholt und werden Details beschrieben, wie das damals geschah. Ich höre gerne Vorträge von Professor Dr. Herbert Janssen. Einige von uns machen das sehr gut und ratsam. Er hat sehr gute, lehrreiche Predigten oder Bibelauslegungen. Und er erzählt einmal so eine kurze Begebenheit. Er war noch Teenie, saß irgendwie vorne in den Reihen und es war ein Gastredner bei denen der Gemeinde. Ein Bruder Penner hat ihn genannt. Und nun unter anderem im Laufe der Ausführung fragt der Bruder Penner in die Gemeinde hinein, was machen wir mit Bibelversen, die wir nicht verstehen? Und es hat gar nicht lange gedauert und dann sagt Bruder Herbert, meldet sich mein Opa, sein Opa meldet sich, der saß nicht weit weg von ihm und sagt, wenn wir einen Vers nicht verstehen, sollen wir ihn nochmal lesen. Wahrscheinlich war die Antwort nicht, war der Bruder Penner nicht zufrieden mit dieser Antwort und er fragt nochmal in den Saal hinein, was machen wir mit einem Vers, den wir nicht verstehen, und prompt die Antwort vom Opa, nochmal lesen. Vielleicht ist das eins der Geheimnisse, Bruder Herbert, ein sehr gelehrter Mensch, der sagt, diese Regel wende ich bis jetzt an, bis ich bin alt geworden und diese Regel wende ich immer wieder ein. Das ist Gottes Wort. Und wenn wir auf Anhieb was nicht verstanden haben, ist das nicht schlimm. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Lass uns weiterlesen oder nochmal diesen Vers lesen. Kaleb bittet drum. Gott schenkt ihm noch Kraft. Er hat eine Aufgabe für Kaleb. Aber wir sind von Schwächen behaftet. Und es kann uns sogar passieren, dass wir sogar beim Beten nicht so richtig das aussprechen können, was wir wollen. Und dann sagt die Bibel uns, dass der Geist Gottes, der in unseren Herzen wohnt, der nutzt unseren unausgesprochenen Seufzer. Wir können es nicht so richtig in Worte fassen, aber er bringt diesen Seufzer vor Gott. Er vertritt uns im Gebet. Ein kurzes Beispiel, ich glaube von der letzten Woche. Ein älterer Bruder, wir kannten den sehr gut aus Aktübinsk. Es war die Beisetzung letzte Woche. Und man erzählte von ihm, es war ein Mann, der ein sehr großes Beispiel war in seiner Umgebung. Und dieser Mann Er hatte so die Gewohnheit, morgens in den Garten zu gehen. Und er hat sich da immer wieder ein paar Gräser gepflückt, wahrscheinlich sich noch einen Tee gemacht. Und es ist gut, wenn wir für unsere Gesundheit sorgen und uns mehr vielleicht auch in Bewegung begeben und unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten, soweit es geht. Aber wir sind von Schwäche und Tod behaftet auf Hoffnung. Aber so auch dieser Bruder, er geht in den Garten, pflückt die Gräser und als seine Enkelin später in den Garten ging, hat sie ihren Opa da gefunden. Er war schon tot. Aber er war, als seine Position später beschrieben wurde, war das so eindeutig. Die Leute haben gesagt, wahrscheinlich hat er das gespürt, dass der Herr ihn abrufen will. Er hat sich niedergekniet, die Hände gefaltet und so ist er auf die Seite gefallen. Wir sind von Schwächen behaftet. Wir können beten, aber der Herr wird uns abrufen. Wir sind des Todes geweiht, aber auf Hoffnung. Und unsere einzige Chance ist, nicht den Wünschen des Leibes, unsere Glieder des Körpers als Sklaven weiterzugeben, sondern Gott und dem Heiligen Geist uns zur Verfügung zu stellen und er wird uns durchs Leben führen. Kaleb, der Mann Gottes, es war ihm wichtig, Hebron, gerade diese Städte einzunehmen, da wo die Enakiter wohnten, die so viel Angst damals seinem Volk eingeflößt hatten, die wollte er einnehmen. Und da geht er hin, diese Städte, wo die Patriarchen begraben wurden, Abraham, Isaac, Jakob, genau die Städte wollte er einnehmen. Später heißt das, dass Hebron, gerade diese Stadt wurde den Leviten gegeben, die Stadt Hebron, aber Kaleb behielt die Dörfer und die Felder drumherum. Aber Hebron an sich wurde den Leviten gegeben. Und jetzt lesen wir das Kapitel 15. Und das Los fiel für den Stamm der Söhne Juda, nach ihren Sippen zur Grenzen Edom, Zin, der Wüste Zin, auf das Südland zu, im äußersten Süden. Und ihre Südgrenze verlief vom Ende des Salzmeeres, von der Meereszunge an, die sich nach Süden wendet, und sie lief bis südlich vom Anstieg Ekrabim und ging hinüber nach Zin und stieg dann südlich von Kadesh Benea hinauf und ging hinüber nach Hezron und so weiter. Vers für Vers, Vers für Vers. Vielleicht denkst du dran, ich verstehe kein Wort. Oder vielleicht sagst du sogar noch weiter, es ist doch langweilig, solche Verse zu lesen. Hüten wir uns vor solchen Aussagen. Es gefiel dem Heiligen Geist, diese Ortschaften uns zu nennen und wirklich ein halbes Kapitel dafür zu gebrauchen, um diese Ortschaften aufzuschreiben. Und wenn wir das momentan noch nicht, keine dieser Ortschaften kennen und keine Zusammenhänge erkennen, ist das nicht schlimm. Lies weiter. Jemand sagte, du sollst die Bibel lesen, als wenn du ein Kotelett isst. Ja? Bleibe nicht beim Knochen stecken. Ess das Fleisch, damit dein Hunger gestillt wird. Und wenn du dann Zeit hast, dann kannst du am Knochen knagen. Aber erst das Fleisch, erst den Hunger stillen. Erst das, was du verstehst. Und nachher halte dich bei den Stellen auf, die du nicht verstehst. Es hat dem Heiligen Geist so gefallen. Aber in Vers 13 wird dann die Begebenheit nochmal genauer beschrieben, was geschah. Und der Kaleb, Kapitel 15, Vers 13. Und dem Kaleb, dem Sohn des Jephune, gab er ein Teil, er heißt Josua, ein Teil inmitten der Söhne Juda, nach dem Befehl des Herrn an Josua. Die Stadt des Arba oder Hebron, des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Ahiman und Talmai, die Kinder Enaks. Es kann auch sein, dass diese Städte einmal von den Söhnen Israel befreit wurden. Und man hat den Eindruck, dass es auch so war, weil die Enakiter, die blieben ja in dem Gazastreifen, ja, wir können uns noch daran erinnern, in den Städten Gat, Gaza und Ashdod blieben die Enakiter noch über. Kann sein, dass sie nach der Vertreibung zurückgekehrt sind, das kann auch sein. Und dass Josua sie nochmal vertreiben musste. Aber er tut das. Und er vertreibt sie aus diesen Städten und er nimmt dieses Gebirge ein. und der kommt bis zu der Stadt Debir. Und da geschieht etwas sehr Sonderbares. Und die Stadt war wahrscheinlich sehr befestigt. Und dann sagt Kaleb Folgendes. Und jetzt sage ich das mit den Worten unserer Zeit. Kaleb kommt nach vorne in den Gottesdienst Sonntagmorgen und sagt, wer diese und diese Aufgabe erfüllt, und jeder weiß, Kaleb hat mehrere Töchter, wer diese Aufgabe erfüllt, der bekommt meine Tochter zur Frau. Brautsuche mal anders, ne? Ja, eine schwere Aufgabe, die erfüllt werden soll. Und Kaleb verspricht, wer das tut, der bekommt meine Tochter als Frau. Sehr ungewöhnlich für uns, für unsere Ohren, für unser Verständnis. Man muss sich kennenlernen und so weiter. Aber überhaupt nicht sonderbar in anderen Kulturen. Und auch gerade dann, wenn man Gott vertraut. Und ich will es nur an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ich kenne zwei Ehepaare, die aus unserer Generation, die sich zum Augenblick, als der Mann die Anfrage gestartet hatte und um die Hand der Frau bat, auch sofort sie bat, ob sie ihn heiraten konnte, aber die beiden kannten sich überhaupt nicht. Und die Liebe, das Verliebtsein kam später. Und das geht. Das geht und das funktioniert auch. Wenn Menschen nach Gottes Willen fragen und bereit sind, diesen Willen zu tun, den zu leben, dann ist das möglich. Man muss sich nicht viele Jahre erstmal kennengelernt haben, bevor man heiratet. Und ein Status der Freundschaft, den kennt die Bibel gar nicht. Es gibt nur einen Status der Verlobtsein und des Heiratens. Wollte ich nur einmal kurz hier eingebracht haben. Eine Brautsuche mal anders, aber die auf jeden Fall funktioniert. Und es gibt noch andere Beispiele in der Bibel. Das Lieben lernen kann später kommen und das kann halten, das Leben lang. Ich kenne Beispiele davon. Und da nahm es Othniel ein, der Sohn Kenas, des Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und Othniel, der bekam diese Tochter des Kalebs zur Frau. Othniel kennen wir später oder werden von ihm später hören, auch im Richterbuch. Das ist der erste Richter, der damals die festgelaufene Situation im Volk Israel rettete. Das war der Richter, der das Volk befreite damals, der sie wieder zu Gott brachte. Und dieser Othniel, der war bereit, gegen diese Stadt zu kämpfen und sie einzunehmen. Und so tat er das auch. Oh, jetzt zum Schluss finde ich meine Blätter. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht ist dementsprechend die Bibelstunde kürzer. Ja, ich war jetzt ein bisschen irritiert. Aber es sorgt für ein bisschen Erfrischung. Ne? Ja, und diese Tochter, die kommt später zu ihrem Vater und sagt zu ihm, sie bekam, wohl als Geschenk haben sie wohl ein Stück Land bekommen. Ich lese das lieber. Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater ein Feld zu fordern. So wie ich das verstehe, fordert sie ihren Mann auf, Othniel, vom Vater ein Feld zu bitten. Und sie sprang vom Esel herab, da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Da sagte sie, gib mir einen Segen, denn ein dürres Südland hast du mir gegeben, so gib mir doch auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Ich habe schon sehr viele Auslegungsmöglichkeiten gehört, die geistlich auf diese Stellen, auf diese Quellen angewandt wurden, aber wir dürfen nicht zu weit gehen. Erstmal steht hier, Kaleb gab seiner Tochter auf ihre Bitte, gab er ihr wahrscheinlich ein anderes Stück Land, wo es Quellen gab. Quellen, die das Land bewässerten lag das Land auf der Schräge, Quellen, die oben waren und untere Quellen. Aber kommen wir noch mal zurück auf die Bitte dieser Tochter. Sie sagt zu ihrem Vater, gib mir doch deinen Segen. Und das wollte ich noch mal kurz mit euch besprechen. Ich habe noch mal genau nachgeguckt, wo das Buch Josua über Segen spricht. Und es gibt nicht so viele Stellen, aber es fand ich sehr, sehr interessant, wenn man diese Stelle im Einzelnen nachschaut. Erstmal lesen wir, dass Josua segnet das Volk am Berg Ebal. Und das lesen wir in Josua 8, 33. Er segnet das Volk. Und wie segnet er das Volk? Indem er ihnen die Gebote Gottes vorliest. Nochmal, Josua segnet das Volk, indem er ihnen die Gebote Gottes vorliest. Wir können uns noch erinnern, Peter, du hast vor kurzem über Segen gepredigt. Ich glaube, Anfang des Monats war das. Und Segen, was ist Segen praktisch? Was kann ich mit Segen Gottes anfangen? Da dachte ich, vielleicht ganz kurz hier auf dem Buch Josua stehen zu bleiben. Segen, Gott, Josua segnet das Volk. Wie macht er das? Indem er ihnen die Gebote Gottes vorliest. Die zweite Stelle. Auch bei der Rückkehr der drei Stämme ins Jordanland segnet Josua sie. Zweimal steht es, er segnet sie. Aber was macht er? Er erinnert sie daran, dass sie dem Herrn dienen sollen, dass sie den Herrn lieben sollen, dass sie beim Herrn bleiben sollen. Er erinnert sie an die Worte Gottes. Josua segnet Kaleb für ein Werk, was Gott schon vorher, von dem Gott schon vorher gesprochen hat. Wir merken, Segen und das Wort Gottes sind sehr, sehr eng, liegen sehr eng zusammen, gerade in diesem Buch Josua. Und dann gibt es noch ein paar andere Stellen, dass eins der Stämme sagt, nennt sich, wir sind ein sehr gesegneter Stamm, weil wir sehr zahlreich geworden sind. Oder Gott zwingt Bileam, Israel zu segnen und nicht zu fluchen. Fluch wäre ein Wunsch zum Tod. Was ist dann Segen? Ein Wunsch oder ein Gebet zum Leben. Und Gott zwingt Bileam, sein Volk zu segnen. Segen, ein Wunsch zum Leben oder eine Bitte zum Leben. Und die Tochter Kalebs, die Aksa, die bittet ihren Vater um einen Segen oder ein Geschenk, ein Segensgeschenk, begleitet mit einem Segensspruch. Segen, was ist Segen? Lebensfördernde Umstände, hatte ich von Bruder Janssen auch mal gehört. Umstände, die Leben fördern, die Leben spenden, denken wir dran. Segen verbunden und er segnete sie und gab ihnen das Wort Gottes. Wenn ihr dabei bleibt, werdet ihr leben. Und somit ist Segen mit dem Wort Gottes verbunden. Wenn wir uns gegenseitig sagen, ich segne dich, oder wir segnen die Taufkandidaten ein für ihren weiteren Weg mit Gott, dann bitten wir für sie. Wir haben in dem Sinne keinen Segen. Aber wir bitten Gott um lebensfördernde Umstände, dass die Umstände um sie herum zum Leben sind, dass sie auf das Wort Gottes hören, denn da ist das Leben. Und somit begleiten wir Menschen auf den Weg mit Jesus. Zusammenfassend, Josua ist dabei, das Land aufzuteilen. Und mit dem Stamm Juda, mit dem größten Stamm, das 76.000 Krieger hatte, das war der größte Stamm, der am Anfang des Kriegsheeres auszog, kommt auch Kaleb und sagt, ich habe noch eine Aufgabe. Mit 40 hat sie angefangen, ich sage es mit eigenen Worten, die will ich zu Ende halten. Gott hat mir Kraft beibehalten. Ich will diese Aufgabe noch erfüllen, ich kann noch kämpfen. Obwohl wir wissen, dass unser Leben nicht auf Kraft, nicht immer stärker und auch der Satz, Hauptsache Gesundheit, das ist so ein falscher Satz, nicht Hauptsache Gesundheit. Wir werden nicht auf jeden Preis gesund sein und gesund sein können, aber wir sind in der Schwachheit ausgeliefert, aber auf Hoffnung hin. Und wir warten auf die Erlösung unseres Körpers. Und die Bibel sagt, dass dieser Körper, der ist ein Samen für den neuen Körper, für den unsterblichen, unvergänglichen Körper. Aber wenn wir meinen, in der Bibel dunkle Stellen gefunden zu haben, lassen wir uns nicht davon irritieren. lasst uns nicht sagen, es ist langweilig oder es ist ein Widerspruch. Beides sind Worte, die, wie ich finde, an das Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist geschrieben worden ist, das dürfen wir nicht machen. Das ist respektlos. Und wenn wir meinen, einen scheinbaren Widerspruch entdeckt zu haben, dann ist es scheinbar. Da kommt er aus unserem Gehirn, nicht aus der Bibel. Sucht weiter. Nochmal lesen. Wisst ihr noch? Nochmal lesen. Vielleicht gibt es die Antwort. Und dann Brautsuche mal anders. Ja? Ein kurzes Beispiel dafür, wie das auch anders gehen kann. Und die Bibel lehrt uns davon, dass es wichtig ist, den Willen Gottes zu erkennen und dann den Segen bei Kaleb, den er seiner Tochter weitergibt, aber Segen, den nicht wir haben und weitergeben, sondern Segen Gottes. Lebensfördernde Umstände, Segen eingebettet in das Wort Gottes, was wir anderen Menschen weitergeben und das für sie bitten können, in diesem Segen zu leben. Lasst uns beten zusammen. Ich stehe noch auf dazu. Danke auch für diese Zeit, die du uns schenkst, diese Zeit der Bibelbetrachtung und diese Zeit, wo wir versuchen, in all unserer Schwachheit und Unvollkommenheit deinen Gedanken aufzufassen. Herr, hilf uns Menschen sein, die demütig sind, die mit Zittern und Beben uns vor deinem Wort beugen. Lass uns Menschen sein, die sich hüten davor, über dein Wort zu sagen, dass es langweilig ist. Denn das liegt an uns, nicht an dir. Aber öffne uns die Augen, damit wir immer wieder neu erkennen, Wunder an deinem Gesetz. Schenk uns diese Bereitschaft, deinen Willen zu tun, damit du uns auch neue Offenbarungen offenbaren kannst. Danke dir, dass die Erlösung unseres Körpers noch ansteht. Danke dir, dass du den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben hast. Danke, dass es ein Zeichen dafür ist, dass wir gläubig sind. Aber danke, Herr, auch dafür, dass du uns sagst, dass auch wenn wir Schwachheit und Schmerzen und Krankheit verspüren, ist das alles auf Hoffnung der Erlösung unseres Körpers, die kommt. Danke, dass du uns segnen willst, dass du uns Leben schenken willst und hilf uns Menschen sein, die wir uns nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist ausstrecken, dass unsere Gedanken bei dir sind, dass wir suchen, was dir gefällt und damit dir gefallen und im Leben bleiben. In Jesu Namen. Amen.